Wir sind darüber sehr glücklich als LSVD, weil wir auch davon überzeugt sind, dass diese Therapien extrem viel Schaden anrichten, einmal für die Betroffenen individuell, aber natürlich auch in der Signalwirkung einfach Diskriminierung legitimieren, die uns als Lesben und Schwule dann auch als Gruppe treffen.
Jetzt ist es ja so, dass in der Fachwelt diese Therapien schon lange eigentlich als überflüssig und medizinisch unsinnig abgelehnt werden und der Weltärztebund, der nennt sie sogar eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und Menschenrechte der Behandelten. Warum hat das so lange gedauert, bis ein Gesetz dagegen jetzt auf den Weg kommt? Woher kam da Ihrer Meinung nach der größte Widerstand?
Dass das Gesetz jetzt kommt, ist vor allen Dingen natürlich auch der Regierung zu verdanken, die es endlich als Thema auch anerkannt hat. Es gab vereinzelt schon Gesetzentwürfe von den Grünen dazu in der Vergangenheit, die immer von der Bundesregierung abgeschmettert wurden, mit dem Verweis darauf, dass es eigentlich nicht notwendig sei. Man warne ja schon davor und deswegen wäre es sozusagen eigentlich kein Handlungsbedarf gegeben. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert, weil sich vielleicht auch die Diskussion um die Rechte von Lesben und Schwulen ein bisschen verschoben haben nach dem Meilenstein der Ehe für alle. Ist natürlich ein neuer Fokus auch auf gesellschaftliche Gleichstellung, auf Alltagsakzeptanz zu sehen. Und da spielt natürlich gerade diese Konversionstherapie eine große Rolle. Und ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass der politische Druck erhöht wurde und somit jetzt auch Gesundheitsminister Spahn das als Anliegen erkannt hat und es auch offensiv vertritt.
Warum haben Homosexuelle bisher solche Therapien gemacht?
Also man kann grob gesagt zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen sind es Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern, ich sage jetzt mal, angemeldet werden. Ja, also die gar nicht eine große Wahl haben, ob sie da jetzt mitmachen wollen, ob sie da zur Seelsorgeeinrichtung gehen oder nicht, sondern Eltern versuchen gerade auch mit einem Selbstbild als wir kümmern uns um unsere Kinder und wollen nur das Beste, also durchaus auch mit guten Anliegen, schicken sie ihre Kinder dahin in der Hoffnung, dass sich was verändert und machen damit doch sehr, sehr viel falsch. Das ist so die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, die wir haben, sind sehr religiöse Menschen, die sozusagen für sie Religion einfach ein sehr großer identitätsstiftender Wert da ist. Und sie erleben ihr Begehren als krassen Widerspruch zu den religiösen Normen und Werten, die sie auch eigentlich teilen. Und aus diesem Konflikt heraus gehen sie dann freiwillig natürlich in Anführungszeichen auf die Suche und nehmen dankbar so eine Versprechung, so eine falschen Hoffnung dann an und begeben sich dann in eine Therapie oder in Gesprächsangebote, wo an ihnen rumgedoktert wird, in der Hoffnung, dass sich was verändert und werden da eigentlich immer massiv enttäuscht.
Inwiefern, welche Folgen haben diese Therapien?
Das hängt damit zusammen, wo man nochmal also die Ursache von Homosexualität in diesen Angeboten so ein bisschen vermutet. Also es gibt eine Richtung, die sagt, die Sünde hat dich gepackt, du bist besessen vom Dämon oder vom Teufel und musst halt ordentlich beten und wir versuchen nochmal mit anderen Ritualen den Dämon auszutreiben. Das ist so die eine Schiene, sage ich mal salopp. Und die andere Schiene ist, dass in der Kindheit oder in der Jugend irgendwas vorgefallen ist, was traumatische Auswirkungen hatte und sich jetzt manifestiert in gleichgeschlechtlichen Begehren, also von so einer Defizitperspektive. Und dort wird vor allen Dingen über Gespräche, Gruppengespräche oder aber auch Einzelgespräche mit sehr intimen Fragen versucht, diesem Trauma auf den Grund zu gehen, es zu lösen, um dann das gleichgeschlechtliche Begehren damit ebenfalls gelöst zu haben. Und man versucht eigentlich damit auch, man rät zum Beispiel denen auch, Lesben und Schwule zu vermeiden. Und es führt damit dann natürlich auch zu einer sozialen Isolation. Man macht sie dann auch dafür verantwortlich, wenn es dann nicht klappt mit der Änderung im Begehren. Da wird mehr Scham und Selbsthass verstärkt, was auch dann natürlich zu massiven psychischen Auswirkungen hat auf die eigene mentale Gesundheit, Stichwort Depressionen, Angststörungen bis hin zu Suizidalität.
Wer hat denn bisher die Kosten dafür übernommen? Waren das die Krankenkassen?
Unterschiedlich. Also praktisch bei Krankenkassen können ja nur Ärzte die Übernahme von Behandlungskosten beantragen. Und da gibt es unter anderem Diagnosen, die dann einfach missbraucht werden. Also es steht jetzt sozusagen nicht in den Krankenkassenkatalogen, Änderung der Sexualitätstherapie wird übernommen, sondern da sind dann zum Beispiel Diagnosen wie bewältigt man Lebenskrise. Oder zum Beispiel auch die ichthystone Sexualstörung, womit man eine Diagnose stellt, dass die Menschen mit ihrer eigenen Sexualität nicht klarkommen, womit aber nicht gesagt ist, welche Therapie denn daraus folgt. Weil man kann durchaus ja auch affirmative Therapien anbieten, das heißt, Leute auf dem Weg dahin zu begleiten, mit ihrem eigenen Begehren klarzukommen und sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist dann eher in einem sehr informellen Rahmen, also Seelsorgeeinrichtungen, religiöse Gemeinden, Pfarrerinnen oder so, die dann in kleineren evangelikalen oder ultrakatholischen Gemeinden eher sind, wo es unter Umständen gar keine Rechnung gestellt wird, weil man den Menschen ja helfen will und dann samariterartig, sage ich jetzt mal, dann darauf verzichtet, die auch zu bezahlen oder das dann in einem privaten Kontext verschiebt.
Und glauben Sie, dass ein Gesetz, das Jens Spahn jetzt auf den Weg bringen will, um diese Therapien zu verbieten, dass das in all diesen Fällen greifen kann? Oder kann das nicht zum Beispiel auch schon dadurch unterlaufen werden, indem man diese Therapie eben unter einem anderen Namen laufen lässt, so wie Sie das jetzt gerade angedeutet haben, das ja offenbar bisher auch schon geschieht?
Genau, da sind sozusagen mehrere Schritte. Ne? Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und in der Formulierung und da drängen wir natürlich darauf, eine gute Formulierung zu finden, die Schlupflöcher auch erkennt und schließt. Das Zweite ist natürlich dann das ganze Projekt Durchsetzung, wo man natürlich einerseits darauf angewiesen ist, dass Betroffene überhaupt klagen, wo kein Richter, kein Henker. Aber man darf auch nicht unterschätzen die Signalwirkung, dass man als staatliche Autorität sagt, wir wollen das nicht und es ist ein gesetzliches Verbot. Wir drängen auch, und das ist zum Beispiel sehr schön zu sehen bei dem Bundesratsantrag, der ja auch verabschiedet wurde, einstimmig von den Bundesländern, dass man eher nochmal guckt, welche begleitenden Maßnahmen muss es dazu geben. Also Stichwort Elternaufklärung. Wenn Eltern mit gutem Gewissen versuchen, ihrem Kind zu helfen, weil sie auch die Idee haben, es ist krank, es muss sich verändern, kann sich verändern, dann wird da auch nochmal ein Nährboden geschaffen, den es auch gilt, präventiv entgegenzuwirken. Wir sprechen auch über die ganze Frage, was wird an Schulen gelernt, auch Stichwort Religionsunterricht. Und wir müssen natürlich wirklich auch die Auseinandersetzung in Religionsgemeinschaften mit ihrer Perspektive auf Homosexualität angehen und auch dort nachsteuern. Das heißt, wir versprechen uns neben dem gesetzlichen Verbot auch nochmal sehr stark begleitende Maßnahmen, um tatsächlich auch nochmal den Grund und den Nährboden für diese Angebote mehr und besser begegnen zu können.
Herr Ulrich, ich habe jetzt heute keine öffentlichen Reaktionen gefunden, die sich gegen Jens Spahns Vorschlag ausgesprochen haben. Das macht jetzt so ein bisschen den Eindruck, als sei Homosexualität komplett gesellschaftlich akzeptiert. Sie schildern das gerade anders. Ist die Erfahrung Homosexueller in Deutschland im Alltag tatsächlich noch stark mit Diskriminierung verbunden?
Also das ist natürlich immer sehr schwer so definitiv zu sagen. Was wir auf jeden Fall haben, und das ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig, die Idee, dass bei Lesben und Schwulen in der Kindheit was falsch gelaufen ist, in der Jugend was falsch gelaufen ist, die ist sehr wohl noch verbreitet. Also ich denke da an Eltern, die sich nach einem Coming-out von ihrem Kind fragen, ob sie was falsch gemacht haben oder gefragt werden, vielleicht hättest du mal lieber oder so. Das ist so der eine Punkt, wo man sieht, was es für Anknüpfungspunkte gibt von diesen Therapien. Also auch eine defizitäre Perspektive auf Homosexualität ist, glaube ich, sehr verbreitet. Wir haben nach wie vor Fälle von Gewalt und einfach ganz oft Situationen, wo Lesben und Schwule sich dreimal überlegen, ob sie sich jetzt offen zeigen, ob sie von ihrer Partnerin sprechen, ob sie das Familienfoto im Büro aufstellen. Also da gibt es auch ganz viel an Vermeidungsstrategien, dass vieles nicht passiert, also dass man Diskriminierung aus dem Weg geht, was eigentlich nicht die Lösung sein kann, sich selbst einzuschränken, weil das Problem natürlich Homophobie ist. Und ich glaube, da haben wir noch ganz schön viel zu tun.
Sagte Markus Ulrich, er ist Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gern.